Komma-Massenmord in 4. Mose 31, Verse 14 bis 18 stößt der Bibelleser auf einen der grauenvollsten und verstörendsten Texte der Bibel. Ein Bericht, der sensiblen Menschen ein äußerst deprimierendes Gottesbild aufdrängen kann. Gott scheint hier in seinem Handeln nicht nur grenzenlos brutal, unberechenbar destruktiv, sondern leider auch unehrlich und inkonsequent zu sein. So deprimierend ist dieser Bericht, dass ihn in evangelikalen Gemeinden kaum jemand kennt. Wer will darüber sprechen? Die Frage drängt sich auf, was ist die Absicht dieses Textes? Inwiefern erfüllt er das typische Kriterium jeder inspirierten Schrift, dass er nützlich ist zur Erziehung in der Gerechtigkeit? 2. Timotheus 3, Vers 16. Was ist der pädagogische Gewinn für den Leser? Evangelikale Leitfiguren und Vertreter der Chicago-Erklärung behaupten, es fördere die Demut und Ehrfurcht vor Gott, auch an Teuflisches und Verlogenes zu glauben. Überzeugt das? Hat nicht der Gläubige ohnehin größte Ehrfurcht vor einem Gott, der das unendliche Universum geschaffen hat? Hat er nicht schon dadurch größte Ehrfurcht, dass dieser Gott ihn persönlich anspricht und von Schuld und Hoffnungslosigkeit befreien will? Warum genügt das nicht? Gibt es denn nicht genug Berichte von Wundern in der Bibel, deren Unwahrscheinlichkeit gar nicht mehr zu steigern ist? Berichte, denen indes jegliche Bösartigkeit fehlt? Geradezu groteske Berichte, an denen sich der Entschluss zum Glauben bestens trainieren lässt. Ein paar Beispiele gefällig? Es wird berichtet, dass Gott die Sonnenuhr 10 Stunden rückwärts gehen ließ, um König Hiskia ein Zeichen der Ermutigung zu geben. 2. Könige 20, Verse 10 bis 11. Mose streckte seine Hand aus und das Schilfmeer teilte sich vor den Israeliten, sodass sie hindurchgehen konnten. 2. Mose 21, Verse 14 folgende. Auf den Befehl des Josua blieb die Sonne am Himmel stehen, sodass die Israeliten ihre Feinde an einem besonders langen Tag vernichten konnten. Josua 10, Vers 12. Auch die Wunder, die vom Propheten Elisa berichtet werden, sind an Erstaunlichkeit wohl kaum zu überbieten. Warum genügt das nicht, daran zu glauben und auch für sich selbst mit der wunderbaren Hilfe Gottes zu rechnen? Welchen Sinn macht es, wenn Gott nicht einmal das genügt und er darüber hinaus noch eine Zustimmung zu Taten verlangt, die jeder unvoreingenommene Mensch nach bestem Wissen und Gewissen nur als bösartig und pervers einstufen kann? Inwiefern wird denn die Qualität der Ehrfurcht vor Gott durch eine Passivität, die von der würdelosen Seelenschwäche der Anbiederung bei einem Gewalttäter, dem man gänzlich ausgeliefert ist, gar nicht mehr zu unterscheiden ist? Wo hat sich jemals das Verharmlosen und Ignorieren exzessiver Gewalttätigkeit als wertvoll für die Bildung von Charakter und Rückgrat erwiesen? Ist es nicht vielmehr so, dass das Wegschauen die Seele abstumpft, das Urteilsvermögen lähmt und die Fähigkeit des Mitgefühls schrumpfen lässt? Dient es tatsächlich der Erziehung in der Gerechtigkeit, 2. Timotheus 3, Vers 16, wenn der Leser denken soll, die Zeiten waren eben damals so. Es war nicht so schlimm, weil es allgemein üblich war. Warum sich dann darüber noch Gedanken machen? Shit happens. Das ist in der Tat die Reaktion vieler evangelikaler Christen. Wenn ihr Bibelverständnis sie zu dieser Haltung zwingt, zu einer Haltung, die sie öffentlich nur sehr schwer verteidigen können, ohne sich dabei unglaubwürdig zu machen, dann sollte bei einem geistig beweglichen Menschen eigentlich Zweifel entstehen, ob nicht das erlernte Bibelverständnis und auch die damit verbundene Theorie der Kanonentstehung einer gründlichen Überarbeitung bedarf. Es sollte allgemein bekannt sein, dass die Bibel nicht in Form eines gebundenen Buches mit fortlaufender Seitennummerierung entstand. Sie existierte über Jahrhunderte als Sammlung verschiedener Papyri, als lose Blätter. Warum ist der Gedanke für evangelikale Christen unannehmbar, der doch so nahe liegt, nämlich dass bösartig erscheinende Texte versehentlich in die biblische lose Blattsammlung hineingelangt und nur aus falscher Pietät nicht aussortiert worden sind? Kann man davon ausgehen, so entsteht gar kein Problem. Zumal die Bibel selbst von dunkelsten Zeiten berichtet, in denen sich kaum jemand um die Heiligen Schriften kümmerte, Zeiten, in denen nicht einmal mehr auffiel, dass wichtige Teile abhanden gekommen waren. Zitat: Nach ihnen kam ein anderes Geschlecht auf, das den Herrn nicht kannte, auch nicht das Werk, das er an Israel getan hatte. Richter 2, Vers 10. Gott völlig vergessen, die Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei komplett vergessen. Wie mag es in diesen Zeiten wohl um die Qualität der biblischen Überlieferung bestellt sein? Schauen wir uns diesen Bericht nun einmal genau an. Und Mose wurde zornig über die Anführer des Heeres, die Hauptleute über 1000 und über 100, die aus dem Kampf kamen, und sprach zu ihnen: Warum habt ihr alle Frauen und Mädchen leben lassen? Siehe, haben nicht diese, die Israeliten auf Bileams Rat hin, vom Herrn abtrünnig gemacht, in der Sache mit Peor, so dass der Gemeinde des Herrn eine Plage widerfuhr? So tötet nun alles, was männlich ist unter den Kindern, und alle Frauen, die schon einen Mann erkannt und bei ihm gelegen haben. Aber alle Mädchen, die noch nicht bei einem Mann gelegen haben, die lasst für euch leben. Zitat Ende. Die Tötung von Kindern und Babys bedarf einer wirklich überzeugenden Begründung, oder nicht? Doch die übliche Begründung des Ausrottungsbefehls ist nicht nachvollziehbar. Wurde dadurch tatsächlich eine Verführung zum Götzendienst vermieden? Welcher götzendienerische Einfluss war überhaupt bei den Kindern zu befürchten, die in aller Harmlosigkeit die religiösen Vorstellungen ihrer Eltern übernommen haben und dafür nun allesamt abgeschlachtet werden sollten? Wieso durften die Jungfrauen in der Kriegsbeute am Leben bleiben, die anderen Frauen aber nicht? Ging nicht von den Jungfrauen, die man gnädigerweise am Leben ließ, ebenfalls götzendienerischer Einfluss aus? Es ist doch deutlich genug, über Tod oder Leben entschied diesmal allein die sexuelle Verwertbarkeit. Für eine Lieferung unbenutzter Jungfrauen bestand noch Bedarf, für Frauen aus zweiter Hand dagegen nicht. Wie geht es weiter? Nach der Aktion, deren Grauenhaftigkeit sich von den Säuberungsaktionen eines Massenmörders wie Heinrich Himmler wohl kaum unterscheidet, werden die Täter anschließend, nachdem sie ihre Kleider im Fluss gewaschen haben, für kultisch rein erklärt. Vers 24. Sieht so Vergangenheitsbewältigung aus? Wie soll denn Mose im Anschluss an solche Gräueltaten andere noch verbindlich über unrein und rein belehren können? Texte dieser Art mögen manchen zum heiligen Schauder anregen. Jedenfalls hatten sie eine schreckliche Wirkungsgeschichte. Sie wurden zum Leitbild für hemmungslose Grausamkeit im Namen Gottes für Jahrhunderte. Die vollständige Auslöschung von Familien bis zum Säugling gilt fortan als völlig normales, übliches Verhalten in der Kriegsführung. So löschten die Israeliten zur Sühnung der Schandtat in Gibea fast alle jüdischen Familien dieser Stadt aus. Richter 20, Vers 48. Der fromme David fasste den Entschluss, alles was männlich ist, das heißt neben Kindern auch Bedienstete und Sklaven des Nabal, zu ermorden, bloß weil dieser eine Mann charakterschwach und undankbar war und sich geweigert hatte, ihm zu helfen. 1. Samuel 25, Vers 34. Sollen wir wirklich dazu sagen, so war das eben in der damaligen Zeit? Es konnte gar nicht anders sein. Tatsächlich gab es damals keine vernünftig und menschenfreundlich denkenden Menschen? Wer das denkt, sollte im Buch Hiob lesen, um zu erfahren, wie sensibel bereits Menschen aus der Erzväterzeit gegenüber dem Bösen waren. Liegt es da nicht viel näher anzunehmen, dass hier ein Bericht versehentlich in die Bibel hineingelangt ist, der dort nicht hineingehört, dass man sich aber später aus falscher Pietät gescheut hat, ihn wieder herauszunehmen? Ist diese fragwürdige Pietät nicht auch in Zitaten Martin Luthers zu erkennen? Zitat: Der Glaube sagt so, ich glaube dem Gott, der da spricht. Was spricht er? Unmögliches, Verlogenes, Unhaltbares, Verächtliches, Ketzerisches, Teuflisches, wenn du die Vernunft befragst. Der Glaube opfert die Vernunft und tötet diese Bestie, diese schärfste und heilloseste Feindin Gottes. Zitat Ende. Da Luther die Bestie Vernunft in seinem Denken immer wieder einmal zum Schweigen gebracht hatte, fiel ein guter Teil der Hemmungen weg, die seinen Aufruf zum Massenmord an Wiedertäufern, Andersdenkenden, Hexen und Juden vielleicht hätten verhindern können. Seit der Frühzeit der Kirche zieht diese Auffassung eine riesige Blutspur durch die Geschichte mit Millionen von Opfern. Ob es die Kriminalgeschichte des Christentums, die Karl-Heinz Deschner in seinem zehnbändigen Werk im Detail beschrieben hat, auch gegeben hätte, wenn die Bibel von Anfang an eine überzeugende Reflexion über Gewalt enthalten und Verlogenes, Verächtliches, Ketzerisches, Teuflisches strikt vermieden hätte? Hätte es ohne dieses üble Vorbild die grauenhaften Massenmorde bei der Eroberung Jerusalems durch die Kreuzfahrer gegeben? Zitat: Die Streiter Christi wälzen sich in knöcheltiefen Blutpfützen, rasen, morden, schänden Frauen, um sie sogleich nach dem Orgasmus zu erstechen, werfen kleine Kinder an die Wand. Es ist eine höllische Orgie, die nur einige Kilometer von Golgatha entfernt den ersten Kreuzzug beendet. Die islamische Welt rechnet es der Christenheit seit Jahrhunderten getreulich vor. 35.000 Moslems, darunter mindestens 12.000 Frauen und 6.000 Kinder, wurden hingeschlachtet. Sie haben 5.400 Juden, die sich in ihre Hauptsynagoge flüchteten, eingeschlossen und bei lebendigem Leibe verbrannt. In dieser Mordorgie starb jenes bescheidene Erbe der Antike, das dem Andersgläubigen ein Restchen von Achtung und Verständnis entgegenbrachte. Der Weg war frei für die geistlichen Kriege, für den Mord und die Folterung Andersdenkender. Im Blutbad von Jerusalem verendete der letzte Rest von Toleranz, den sich die Menschheit aus besseren Tagen bewahrt hatte. Es sollten hunderte Jahre vergehen, ehe Ost und West wieder die Achtung vor andersdenkenden Mitmenschen fanden. 18 Stunden rasten die Mörder durch die Stadt. Als es keine lebenden Mohammedaner mehr gab, hieß es plötzlich: Zur Kirche des Heiligen Grabes, zur Kirche der Auferstehung unseres Herrn. Und die blutbeschmierten, verwahrlosten Scharen, die kaum noch menschliche Antlitze hatten, wandelten sich innerhalb weniger Augenblicke in psalmodierende, Litaneien betende fromme Pilger. Reliquien, Fackeln, Kerzen, Bilder, Fahnen wurden herbeigeschafft. Weinend vor Erregung zogen die Streiter Christi in die Kirche des Heiligen Grabes ein. Zitat Ende. Ja, sogar heute noch hat dieser Text eine verhängnisvolle Wirkung. Zum einen bietet er eine Steilvorlage für anti-israelische Hasspropaganda, die geeignet ist, den Blick auf die aktuellen friedensstiftenden Bemühungen Israels zu behindern. Zum anderen hat er tatsächlich rechtsextremen israelischen Fanatikern zur Rechtfertigung von Kriegsverbrechen gedient. Die schauerlichen Worte Luthers über die angebliche Pflicht, Teuflisches zu glauben, wurden von etlichen Theologen wie Professor Dr. Helge Stadelmann allen Ernstes als Vorbild für die evangelikale Bibelauffassung präsentiert. Bis heute wird das geglaubt. Christen, die Gott ihr Gewissen und ihren Verstand zum Opfer gebracht haben und um des Glaubens willen wieder besseres Wissen reden, sollen sich als Menschen betrachten, die Gott besonders wohlgefällig sind. Wie glaubwürdig ist das, sich angesichts der verheerenden Auswirkungen in der Geschichte dumm zu stellen und zu behaupten, man könne und dürfe solche Texte nicht beurteilen? Welchen Sinn soll dann noch das Gebot »Prüfet alles« machen? Ist es gegeben, damit sich Christen über Themen wie Trinität, Prämillenarismus und Charismatikertum herumzanken können? Was soll sich bei dieser Einstellung anderes herausbilden als die Unfähigkeit, geschichtliche Zusammenhänge zu erkennen? Ist denn nicht der Verstand eine Gottesgabe, der dem Menschen seine einzigartige Würde und die Fähigkeit zum Prüfen und Entscheiden gibt, bevor sich ein Unheil zusammenbraut und die Katastrophe eintritt? Welchen pädagogischen Sinn soll es machen, den Verstand derart abzuwerten und durch hirnloses Wegschauen zu ersetzen? Ist es nicht ein bekanntes Phänomen der Seelenschwäche, dass Menschen übermächtigen Personen, deren Willkür sie ausgesetzt sind, nach dem Mund reden, ja sich sogar deren Ansichten zu eigen machen? Eine Variante des Mottos, wes Brot ich ess, des Lied ich sing? Erwartet Gott denn kein bisschen Charakter von seinen Gläubigen? Was soll an diesem servil schmierigen Verhalten, das alle Diktatoren der Welt erwarten, nachahmungswürdig sein. Und noch viel wichtiger, hat die Bibel an irgendeiner Stelle Gläubigen geboten, wieder besseres Wissen zu reden? Hat sie es ihm nicht vielmehr strengstens verboten, sowohl im Alten wie im Neuen Testament? Dazu zwei Zitate aus dem Alten Testament. Wollt ihr Gott verteidigen, mit Unrecht und Trug für ihn reden? Wollt ihr für ihn Partei ergreifen? Wollt ihr Gottes Sache vertreten? Er wird euch hart zurechtweisen, wenn ihr heimlich Partei ergreift. Werdet ihr euch nicht entsetzen, wenn er sich erhebt, und wird sein Schrecken nicht über euch fallen? Hiob 13, Verse 8 und 11. Aus dem Neuen Testament ein Zitat. Wenn nun aber die Wahrheit Gottes erst durch meine Lüge richtig zur Geltung kommt und das zu seinem Ruhm führt, warum werde ich dann noch als Sünder gerichtet? Könnten wir dann nicht gleich sagen, tun wir doch das Böse, damit so das Gute kommt? Einige verleumden uns ja und behaupten, dass wir so etwas lehren. Solche trifft Gottes Urteil zu Recht. Zitat Ende. Römer 3, Verse 7 bis 8. Etikettiert man nun den scheußlichen Text in 4. Mose 31, Verse 14 bis 24 als heiliges, unfehlbares Gotteswort, so ergeben sich schwerwiegende Folgerungen auch für sorgfältig lesende Christen heute. Erst einmal die Erkenntnis, dass das Verhalten Gottes, insbesondere seine Reaktion auf Fehlverhalten, nicht vorhersagbar ist. Überlegungen der Fairness, Angemessenheit und Konstruktivität helfen nicht weiter. Natürlich existiert diesbezüglich ein angemessenes Gebot in der Tora, nämlich das Gebot, dass Kinder nicht für die Sünden der Eltern bestraft werden dürfen. 5. Mose 24, Vers 16. Doch Gott muss sich in seiner Souveränität daran nicht gebunden fühlen. Ist das nicht eine niederschmetternde Erkenntnis? Ist es da nicht verständlich, dass Menschen, die im Unglück gefangen sind und an ihrem Leben verzweifeln, größte Mühe haben, an die Zusagen Gottes zu glauben? Zumal die Zusagen ohnehin in erster Linie den Erwählten gelten und nicht denen, die schon vor der Entstehung der Welt verworfen worden sind und deren Leben keinen Pfifferling wert ist. Wie heißt es in der Bibel? Zitat, ehe die Kinder geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, da wurde, auf das Gottes Vorsatz der Erwählung bestehen bliebe, nicht aus Werken, sondern durch den, der beruft, zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen, wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Römer 9, Verse 11 bis 13. Wenn mit nackter Willkür zu rechnen ist, warum sollte Gott dann gerade ihnen noch zuhören? Hat Jesus zu verstörend wirkenden Bibelstellen wirklich nichts zu sagen gewusst? Es erscheint also wenig vorstellbar, dass die Jünger Jesus dazu nicht gefragt haben. Hat er so reagiert, wie es viele Evangelikale heute tun? Peinlich berührt schweigen? Oder eine traurige Miene aufsetzen, die darum bettelt, man möge das unangenehme Thema doch bitte, bitte fallen lassen? Hat Jesus nicht wissen können, wie sehr dieser Text später die Seelen vieler Gläubiger belastet? Oder wusste er es, aber es war ihm gleichgültig? Ohne überhaupt ein einziges Argument zu haben, unterstellen evangelikale Theologen offenbar auch hier, zweifellos ideologiekonform, dass Jesus diesen Text als inspiriert, vorbildlich und hoch erhaben über jegliche Korrektur stehend eingestuft hat. Hat Jesus wirklich geantwortet, das müsst ihr eben glauben. Wo doch der Apostel Johannes sagt, dass die Evangelien nur einen winzig kleinen Ausschnitt aus dem Tun und Reden Jesu vermitteln, Johannes 21, Vers 25. Und eben dieser Johannes setzte voraus, dass sich bei Menschen, die liebevoll denken, von selbst die richtige Erkenntnis einstellt und dass sie keine Belehrung im Detail brauchen. Zitat, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch, und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehre, sondern wie euch seine Salbung alles lehrt, so ist's wahr und ist keine Lüge, und wie sie euch gelehrt hat, so bleibt in ihm. 1. Johannes 2, Vers 27. Woher weiß denn die Theologenzunft, dass die Reaktion Jesu auf die Frage der Jünger nicht vollkommen überzeugend war? Sie muss überzeugend gewesen sein. Wenigstens ist keine Antwort auf die Frage überliefert, wer von euch kann mir eine Sünde nachweisen. Johannes 8, Vers 46. Überzeugend wäre doch folgende Reaktion gewesen. Kinder, eure Sorgen sind überflüssig. So soll euer Vater im Himmel sein. Die Frommen heben ja wirklich jeden Papyrus auf. Und was denken viele Christen heute? Darf denn das überhaupt sein? Vielleicht war Jesus doch nicht so evangelikal, wie man allgemein denkt. Ein furchtbarer Gedanke. Jedenfalls ist dieser grenzenlos destruktive Text in 4. Mose 31, Verse 14 bis 24 auch den entschiedensten Christen so peinlich, dass ihn fast keiner kennt. Wer andere über das richtige Bibelverständnis meint, belehren zu müssen, der sollte auch diesen Text gründlicher lesen und seine Wirkung auf das Denken und Handeln religiöser Menschen nachvollziehen. Warum kommen ihnen die selbstverständlichsten Fragen nicht in den Sinn? Wo ist eigentlich noch ein Unterschied zwischen einem Holocaustleugner und einem evangelikalen Jesus, der keinen Zweifel an 4. Mose 31, Verse 14 bis 24 erlaubt?